O Herr, deine Geweihten können dich mittels echten Hörens durch die Ohren sehen. Und so werden ihre Herzen geläutert. Und du lässt dich dort nieder. Du bist deinen Geweihten so barmherzig, dass du dich in der bestimmten ewigen Gestalt der Transzendenz manifestierst, in der sie immer an dich denken. Erläuterung. Dass der Herr, wie es hier heißt, sich vor dem Gottgeweihten in der Gestalt manifestiert, in der Geweihte ihn gern verehrt, deutet darauf hin, dass der Herr den Wunsch des Gottgeweihten gefügig ist, und zwar in solchem Maße, dass er seine bestimmte Gestalt je nach dem Wunsch des Gottgeweihten manifestiert. Dieser Wunsch des Gottgeweihten wird vom Herrn erfüllt, weil er in Entsprechung zu dem transzendentalen, liebevollen Dienst des Gottgeweihten fügsam ist. Dies wird auch in der Bhagavad Gita bestätigt. Yayataman prapatyante tangstataiva bhajamyaham. Wir sollten jedoch zur Kenntnis nehmen, dass der Herr niemals der Befehlsempfänger des Gottgeweihten ist. In diesem Vers hier wird besonders erwähnt Tvam Bhakti Yoga Paribhavita. Dies deutet auf den Nutzeffekt hin, den man durch die Ausübung gereiften hingebungsvollen Dienstes des Prema erzielt. Dieser Zustand der Prema wird durch den allmählichen Vorgang der Entwicklung vom Glauben zur Liebe erreicht. Auf der Grundlage von Glauben sucht man die Gemeinschaft echter Gottgeweihter. Und durch solchen Umgang wird man im echten hingebungsvollen Dienst beschäftigt, zu dem die vorschriftsgemäße Einweihung und die Erfüllung der in den offenbarten Schriften vorgeschriebenen Grundpflichten des hingebungsvollen Dienstes gehören. Und dies wird hier durch das Wort Shuddhichitta deutlich. Den Pfad des Shuddhichitta zu beschreiben bedeutet, von echten Gottgeweihten zu hören, die frei von weltlicher Schwärmerei mit der vedischen Weisheit vertraut sind. Durch solch echtes Hören wird der Anfänger Gottgeweihter frei von weltlicher Schwärmerei richtiges vedisches Wissen vernimmt, dann kommt Folgendes. Durch solch echtes Hören wird der Anfänger Gottgeweihte von allem materiellen Unrat gereinigt und gewinnt Zuneigung zu einer der vielen transzendentalen Formen des Herrn, wie sie in den Veden beschrieben werden. Und diese Zuneigung des Gottgeweihten zu einer bestimmten Form des Herrn ist auf eine natürliche Neigung zurückzuführen. Jedes Lebewesen neigt ursprünglich zu einer ganz bestimmten Art transzendentalen Dienstes, weil es ewig der Diener des Herrn ist. Die Chaitanya sagt ja, dass das Lebewesen ewig ein Diener Shri Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes ist. Daher hat jedes Lebewesen eine ganz bestimmte dienende Beziehung zum Herrn, ewig. Diese besondere Neigung wird durch die Ausübung geregelten hingebungsvollen Dienstes für den Herrn ersetzt. Und so gewinnt der Gottgeweihte zu einer ewigen Form des Herrn genauso Zuneigung wie jemand, der solche Zuneigung bereits ewig empfindet. Diese Zuneigung zu einer bestimmten Form des Herrn bezeichnet man als Swarup Siddhi. Der Herr sitzt auf dem Lotusherzen des Gottgeweihten. Das ist schön. Der Herr sitzt auf dem Lotusherzen des Gottgeweihten in der ewigen Gestalt, die sich der Gottgeweihte wünscht. Und so verlässt der Herr den Gottgeweihten nicht, wie im vorangegangenen Vers bestätigt wurde. Der Herr offenbart sich jedoch keinem gleichgültigen Gottgeweihten oder unechten Verehrer, um dann von diesen ausgenutzt zu werden. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Maham Prasasasavasya Yoga Maya Samadhika. Vielmehr bleibt der Herr den Nicht-Gottgeweihten und den gleichgültigen Geweihten, die der Befriedigung ihrer Sinne dienen, durch Yoga Maya verborgen. Pseudo-Geweihte, die für die universalen Angelegenheiten zuständigen Halbgötter verehren, denen ist der Herr niemals sichtbar. Die Schlussfolgerung lautet also, dass man nicht denken soll, der Herr werde der Befehlsempfänger eines Pseudo-Geweihten. Jedoch ist er stets bereit, den Wünschen eines reinen, vorbehaltlosen Gottgeweihten zu entsprechen, der von allen Spuren materieller Ansteckung befreit. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvashesa Shunyavadi Paskachyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ich möchte ganz am Anfang meine jungen Zuhörer begrüßen. Vater Phil und Gopali, schön, dass ihr euch aufgewacht habt. Du auch, wenn ich deinen Namen schon hast, du noch mal. Margarete, glaube ich nicht. Darin, ja, herzlich willkommen. Wir werden versuchen, euch in jeder Hinsicht zufriedenzustellen. Mit spirituellen Themen. Unser Thema ist noch immer unsere Beziehung zu Krishna. Und in dieser Vorlesung geht es ganz besonders darum, wie wir unsere Beziehung zu Krishna entwickeln können. In dem heutigen Text wird ein sehr schönes Mittel empfohlen. Das heißt hier, dass die Devotees Krishna mittels echten Hören durch die Ohren wahrnehmen können und auf diese Weise ihr Herz läutern. Wenn dann das Herz geläutert ist durch das Hören, lässt sich Krishna auf dem Lotus des Herzens nieder. Krishna kommt dort plötzlich, kommt zu einer Art Krishna-Bewusstsein im Herzen. Dieses Hören, oder um dieses Shravanam, Shravanam ist der Sanskrit-Begriff, gibt es im Krishna-Bewusstsein eine sehr ausführliche Philosophie und auch Theologie, damit meine ich die angewandte Philosophie. Eigentlich besteht der Punkt des Krishna-Bewusstseins in seiner Essenz wirklich sehr aus Hören über Krishna. Entweder im Mantra chanten, wo wir das Mantra hören, oder wo wir aus den heiligen Schriften hören. Das hat einen ganz bestimmten Sinn. Wenn die spirituelle Seele in die materielle Welt kommt, verfällt sie in eine Art Schlafzustand, den Schlafzustand des Vergessens. Und kann jetzt am ehesten bzw. einfachsten durch transzendentalen Klang erweckt werden. Das Beispiel, was Srila Prabhupada gegeben hat, bezieht sich auf einen Schlafenden. Am meisten kann der geweckt werden durch Klang am einfachsten. Deswegen haben wir Wecker und nicht vielleicht Fuchtelmaschinen, die vor unseren Augen herumfuchteln. Wir könnten ja auch Fuchtelmaschinen haben. Das ließe sich einfach konstruieren. Nicht? Man hätte so einen Kasten und da kommen dann plötzlich zwei so Federn raus und fuchteln mit so Tüchern vor den Augen. So, aber wir haben Wächter und, also Wecker und eben keine Fuchtelmaschinen als Aufwärtshilfen, weil am ehesten wir erwacht werden können von unserem Schlafzustand durch das Gehör, nicht so sehr durch den Sehsinn oder den Tastsinn. oder den Geschmackssinn. Nicht? Und am einfachsten geht das durch das Wort. So ist auch die schlafende spirituelle Seele am ehesten noch zu erreichen in der materiellen Welt. Durch spirituellen Klang, die sie wahrnehmen kann. Um unsere Situation zu beschreiben, beschreibt eines der Upanishaden ein interessantes Bild, was ich heute gerne erzählen möchte. Und ich möchte es meinen jüngsten Zuhörern widmen. Das ist etwas zum Hören und Weitererzählen. Es ist wichtig für einen Vortragsredner, jeden seiner Zuhörer zu erreichen. Also, ihr könnt jetzt mal eure Ohren schützen. Es war einmal ein Mann, der soll ich in unserer kleinen Geschichte die ewige Seele repräsentieren, der auf der Suche nach Reichtümern in den Wald ging. Er wollte da Wurzeln ernten oder vielleicht auch Mineralien finden oder Kristalle. Doch er kam auf seiner Reise zu einem von Farn überwachsenen Abhang. Weil der Farn dort wuchs, konnte er nicht sehen, dass das ein bodenloser Abhang war. Wollte gerade rübergehen und schwupp, fiel herein, wie man in eine Fallgrube fällt. Hier ziemlich lange und landete dann auf einem Netz, welches aus Linianen, also Schlingpflanzen, geflochten worden war. Aufgrund des Falles war er ohnmächtig geworden und total schockiert, sodass er von den Eingeborenen, die diesen Fangmechanismus erbaut hatten, bewusstlos aus dem Liannetz genommen wurde, in den er hineingefallen war. Diese Eingeborenen hatten einen eigentümlichen, ja eigenartigen Brauch. Ihr Brauch war folgender. Sie hatten für jeweils ein Jahr einen König, den sie, nachdem das Jahr abgelaufen war, rituell schlachteten und dann zubereiteten in einem eigens dafür reservierten Topf. Dann aßen sie sein weich gekochtes Fleisch, um auf diese Art und Weise die Königskraft in sich zu haben. Das ist ein Brauch, der auch noch in Afrika gültig ist. Man glaubt, durch das zu sich nehmen eines machtvollen Menschen selber Macht zu bekommen. Heretisch. Eine pervertierte Reflexion des Passarens. Eine sehr pervertierte Reflexion. So wurde der dort also zum König erkoren, dementsprechend dekoriert und geschmückt und in alle Gebräuche des Stammes eingeführt, bis auf eben diesen einen Brauch, der ihm tunlichst verheimlicht wurde. Fühlte sich ganz wohl. Er hatte durch den Schock des Fallens und des Aufpralls seine Erinnerung an sein normales Leben vergessen und fühlte sich also mehr oder weniger schnell in die Rolle des Königs ein. Ich möchte diese Geschichte kurz erzählen, weil es mir wirklich nicht um eine schöne Geschichte geht, sondern um eine Analogie, die einen ganz bestimmten Punkt klar macht. Sein Bruder, nun, der ihn vermisste, suchte jeden Tag den Wald ab, um den Bruder zu finden. Und eines Tages kam er auch zu diesem von Farn überwachsenen Abgrund, fiel ebenfalls in den Abgrund hinein und hatte aber nicht einen Schock. Er hatte nicht diese vollständige Amnesie, nennt man das, das Vergessen, sondern brach sich lediglich ein Bein. Und es war auch nicht nötig, dass er, man hatte ja jetzt einen König, wurde also gesund gepflegt und eines Tages traf er dann mit seinem Bruder zusammen, der jetzt für ein Jahr König war. Rief ihn an, Bruder, erkennst du mich? Doch dieser Bruder, dieser Königsbruder, will ich ihn jetzt mal bequemlicherweise nennen, erkannte ihn nicht. Er war ja in völliger Amnesie und hatte vergessen, wer er war. Jeden Tag kam sein Bruder, der mit dem gebrochenen Bein, zu dem König und versuchte ihn zu erinnern, aber es gelang ihm nicht, die Erinnerung in ihm wachzurufen. Eines Tages dann erfuhr dieser Bruder, der mit dem gebrochenen und jetzt langsam verheilenden Bein, von diesem seltsamen Brauch und merkte, in welch großer Gefahr sein ein Amnesie leidender Bruder geraten war. Der wird geschlachtet werden. Es sind nur noch 3 Monate. So ging er dann zu seinem Bruder hin, dem Königsbruder, und sagte ihm, weißt du, du musst diese Illusion jetzt langsam mal aufgeben. Es wird an der Zeit. Du bist nicht ein König, du bist ein Bürger der normalen Welt und deine Frau wartet mit Samosas auf dich. Komm jetzt schnell mit mir und ergreife die Flucht. Aber sein Bruder war nicht geneigt. Ich bin doch König jetzt. Wieso sind wir schon auf du? Was ist mit dir los? Verstehst du nicht, sagte der Bruder mit dem Bein. Du hast nur noch 3 Monate, dann schlachten dich diese Wilden und verspeisen dich. Sie führen sich in ihr, sie werden dich in ihren Verdauungstrakt einführen. Das ist das Ergebnis, was du von deinem Königsdasein hast. So als der Bruder das immer wieder hörte, also von Kochtöpfen hörte, von Schlachtmethoden, von Ritualen, von Verdauungstrakten und so weiter, als er davon hörte, wachte er auf. Irgendwie war die Amnesie durchbrochen, vergessen war nicht mehr da, und eines Nachts beschlossen die beiden, einen steilen Weg, der die Klippe seitlich entlang führte, zu nehmen, um an die Freiheit zu kommen. Und das taten sie auch. Der Punkt in dieser Geschichte ist, durch wiederholtes Hören wacht die Erinnerung auf. Dieser Bruder mit dem Bein hat er immer wieder gesprochen von der liebenden Frau, von den Kindern, von vielleicht den Lieblingszubereitungen dieses Amnesiebruders, der immer wieder erzählt, wie es in der freien Welt aussah, und auf diese Weise eine Art Erinnerung hervorgebracht, die aber erst dann aufblühte, als er ihm sagte, und du musst sterben. Nicht so, das sind die Kernpunkte dieser Geschichte. Und auf uns, bei uns wird es auf ähnliche Art und Weise gehen. Wir sollten einerseits immer wieder die vedischen Schriften hören, von der spirituellen Dimension hören, und wir sollten uns andererseits mit der Realität unseres materiellen Daseins auseinandersetzen. Dies ist nicht eine Geschichte, die uns nicht betrifft. Eines Tages, Christoph, wird die ewige Zeit ihre Lanze in dein Herz stecken. Und du wirst, nicht vielleicht rituell, geschlachtet werden, aber ich hoffe, ich trete dich zu nahe, gerade noch, wo es noch vom Frühstück ist, nicht? Aber du wirst in den Tod hineinkommen. Wie ihr vielleicht wisst, sind wir gerade damit beschäftigt. Also es ist ein schwierigeres Buch, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Ein Buch, ein positives und ermutigendes und inspirierendes, helles, sonnendurchflutetes Buch über den Tod zu schreiben. Ja, das sind wir gerade. Und das dritte Kapitel setzt sich mit der Thematik auseinander, warum wir unseren eigenen Tod immer verleugnen. In der Kürze gesagt, leben die meisten Menschen in einer Art Verleugnung, was ihren eigenen Tod betrifft. Sie denken daran nicht, und wenn sie daran denken, dann gibt es zahlreiche psychologische Abwehrmechanismen in ihnen, die diese Tatsache der eigenen Sterblichkeit also durchaus unter den Teppich kehren, sodass man sich bloß nicht damit auseinandersetzt. Es gibt nichts, was die materielle Lebensweise so sehr in Frage stellt, wie die Tatsache, dass wir alles sogar unsere Unterwäsche verlieren werden und auch unseren Körper. Diese Tatsache, dass wir also absolut alles, was wir jetzt mit großer Mühe errichten in unserem Leben, dass all dies der Vergänglichkeit preisgegeben wird, und zwar nicht einfach so einer schleichenden Vergänglichkeit, nicht, dass man ja, mal sein Feuerzeug verliert oder mal sein Gewicht verliert oder man verliert alles. Die Existenzgrundlage ist in Frage gestellt, nämlich unser physisches Dasein. Alles verliert. Und das ist, obwohl uns das Thema bekannt ist, etwas so Erschreckendes, wie Goethe sagt, dass also die Hinterbliebenen mit allergrößten Schrecken völlig durcheinander gebracht sich mit dem Tode auseinandersetzen. Stellt euch mal vor, hier würde einer von uns jetzt sterben. Das würde das Thema des Ferienlagers werden. Ohne weiteres. Bei allen uns bekannten Dingen ist der Tod nämlich immer noch eine Unmöglichkeit, die dann plötzlich zur Möglichkeit wird, wenn sie auftritt. Das ist eine Art Unmöglichkeit. Stellt euch mal vor, André sagt, ich muss hier meine Dienste als professionelles Aufnahmestudio des Ferienlagers abgeben und stirbt dann mit einem Seufzer vor dem Passadam. Und so weiter. Das würde heavy sein. Wir lachen jetzt, weil ich es in möglichst geschmackvolle Worte kleide. Aber das würde heavy sein. Weil wir, das ist etwas, woran wir einfach nicht denken in unserem Dasein. Das ist etwas, was uns zutiefst unangenehm berührt. Unsere eigene Sterblichkeit. Wir kommen nur damit klar, indem wir sie einfach verleugnen. Gibt's nicht. Und denken wir nicht dran. Ist nicht in meinem Plan vorgesehen, zu sterben. In meinem Lebensplan. Yes. Wir müssen in einer Verdrängung leben, im materiellen Leben, denn das ist auch natürlich. Wir sind ja unsterblich. Der Tod ist ein seltsames Paradox. Einmal wurde Yamaraj, der Diener, also nicht der Diener, der Gott des Todes, eine machtvolle Persönlichkeit im Universum, interviewt. Wer bist du, O Gott des Todes? Da sagte Yamaraj, eine Lüge. Ich bin eine Lüge, die nur für solche Menschen Bestand hat, die ihr ewiges Selbst vergessen haben. Gut gesagt. Ich bin eine Lüge, die nur für solche Menschen Bestand hat, die ihr ewiges Selbst vergessen haben. Das gehört sehr genau zu, glaube ich. Ne? Das ist eine kleine Antwort. Ne? Ja. Also das bleibt ein Paradox. Einerseits gibt es den Tod für die ewige Seele nicht. Andererseits ist er das Schockierendste, was wir uns überhaupt vorstellen können, sodass wir ihn nur in den Bereich der Verdrängung hineingeben können. Was heißt denn das, dass wir so ambivalent mit diesem Thema umgehen? Was heißt denn das, dass das so ein Paradox ist? Gibt die nicht, wir haben aber die größte Angst vor ihnen. Was das heißt, liebe Devotees, ist, dass wir noch nicht verstanden haben, dass wir ewige Seele sind. Das ist Theorie. Deswegen haben wir Angst vor dem Tod, vor etwas, was es nicht gibt. Wir leben in etwas, was es nicht gibt, einer Illusion. Hari nicht. So will ich das nicht sagen. Also den heiligen Namen möchte ich nicht in eine solche Wortkombination. Es war jetzt ein linguistischer Fehler. Ich hätte einfach nur sagen sollen, Mist, schlecht weg, Mist. Wir sind in Illusion. Das ist unser Dilemma. Wir haben uns mit dem physischen Körper identifiziert und deswegen haben wir so eine Angst vor dem Tod. Ich habe bisher nur einen getroffen, der gesagt hat, er hat keine Angst vor dem Tod. Und den habe ich noch nicht auf dem Sterbebett gesehen. Ja. So, wir sind einfach in diesem Dilemma. Und es ist wichtig, unsere Beziehung zu Krishna herzustellen, sodass wir unsere Ewigkeit verstehen werden, unsere spirituelle Natur. Wenn wir verstehen, von was wir ein Teil sind, werden wir unsere eigentliche Natur erkennen. Wenn wir aber nicht verstehen, von was wir ein Teil sind, wird uns unsere eigene Natur immer entkommen. Wir werden nicht also unklar sein. Wird genau wie dieser Mann in der kleinen Geschichte durch das wiederholte Hören und auch durch die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Sterblichkeit erwachte, können auch wir durch das wiederholte Hören aus den vedischen Schriften und durch die realistische, faktische Auseinandersetzung mit unserem Dasein in der materiellen Welt zu unserem spirituellen Leben erwachen. So, gut, es geht jetzt um, wie wir unsere Beziehung zu Krishna wiederherstellen können. Ich habe hier eine Reihe praktische Tipps gegeben, also aufgeschrieben, die ich jetzt kurz in der Reihenfolge, wie sie hier aufkommen, in meiner Liste wiedergeben möchte. Man könnte sicherlich auch andere Reihenfolgen wählen und so weiter. Das ist jetzt nicht etwas, was ich direkt aus den Schriften genommen habe, sondern einfach so zusammengestellt habe aus den Schriften. Also die Reihenfolge ist meine eigene, aber die Inhaltspunkte sind aus den Schriften. Das allererste, was ich empfehlen möchte, ist, dass wir täglich die Buddha-Shuddhi-Meditation anstreben. Wir uns täglich darüber bewusst werden, dass ich eine ewige Seele bin. Einfach jeden Tag eine diese Meditation. Ich bin eine ewige spirituelle Seele. Voller Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit. Ein Angsa, ein winzig kleines Teil von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das ist eine ganz, ganz wirkungsvolle, tiefe Meditation, die, nachdem wir sie einige Tage oder auch Wochen gemacht haben, sofort schon eine ganz andere Grundeinstellung zu uns selbst und zum Leben erschaffen wird. Die Priester machen diese Meditation jeden Tag, bevor sie den Altar betreten. Denn als spirituelle Seele werde ich meine Beziehung zu Krishna am ehesten realisieren können. Das ist ein ewiger Teil, wird mir das am aller einfachsten sein, da zu kommen. Wenn du eine Beziehung machen möchtest, ist es in dieser Welt, ist immer ein Gesetz, muss man erstmal beziehungsfähig werden. Viele Menschen sind manchmal zu eigensinnig für eine tiefe Beziehung, weil sie nur in einem engen Kreis ihres Egos sich ausdrücken und ihre Interesse haben zu funktionieren. So, im spirituellen Leben ist es auch wichtig, wenn du eine Beziehung zu Gott haben willst, musst du beziehungsfähig werden. Das heißt, erstmal verstehen, dass du eine ewige spirituelle Seele bist, ein Teil bist von ihm. Das zweite ist in diesem beziehungsfähig werden, dass wir einen Pfad gehen in unserem Leben, den Pfad des Sharanagati. Dieser Pfad ist ein sehr machtvoller spiritueller Pfad. Bedeutet Hingabe. Hingabe zu Krishna. Von den sechs Aspekten der Hingabe zu Krishna ist einer der wichtigste, und nur den möchte ich heute nennen, dass man sich, dass man Krishna als seinen Erhalter im Leben sieht. Man sieht einfach, Prabhupada drückt es so aus, genauso wie ein Familienvater oder Familienmutter einen Menschen erhält, so meditiert der Devote darüber in dieser Welt. Ich bin ein Teil von Krishnas Familie. Krishna sorgt für mich. Eine sehr schöne und tiefe Meditation, die hilft uns, auch alle Dinge, die wir sehen im Leben, als von Krishna geschickt zu erkennen. Nicht unabhängig. Man kann alles als Arrangierung Gottes sehen. Ja, das war die zweite Meditation. Die erste Meditation, wer bin ich? Die zweite Meditation, wer bin ich in Beziehung zu Krishna? Krishna erhält mich. Die nächste Meditation, die wir tun können, ist uns wie ein Pfeil im Bogen zu verstehen. Was ist denn das jetzt für was? Ausgefallen ist. Die Upanishaden geben ein ganz interessantes Bild des Mantra-Chanten. Und ich möchte jetzt mal sehen, ob ihr mit diesem Bild etwas anfangen könnt. Also ob es in eurem Erfahrungsschatz liegt. Habt ihr sowas mal erfahren? Sie sagen, der Mantra, das heilige Mantra, ist der Bogen. Und das Jiva, also das Lebewesen, ist wie der Pfeil. Wenn man den Bogen spannt, durch das Mantra chanten, wird das Lebewesen wie ein Pfeil, der in die Ferne geschleudert wird, zu Krishna gebracht. Haben wir das schon mal erfahren, dass wir beim Mantra chanten, dass eine Art Bogen kam und dann in die Nähe Krishnas kam? War das so? Hast du das schon mal gemerkt? Schwierig, das so zu sagen. Hm? Erinnert euch vielleicht an Navayakya? Wie ihr gechantet habt und gechantet habt, habt ihr euch dann Krishna näher gefühlt oder ferner? Oder gar nicht? Ist alles so geblieben? Im Westen nichts Neues. Alles beim Alten geblieben. Mein Herz ist ein Stein und zwar von der Sorte Granit. Ich glaube, diese Frage könnte man als rhetorische Frage verstehen, also eine Frage, die sich selber beantwortet. Natürlich wird man im Chanten des heiligen Namens irgendwie eine Nähe Gottes, in die Nähe Gottes kommen. Sonst müssen wir also jeden Tag eine Japa-Reform-Bewegung machen. Yes, das Chanten des heiligen Namens kann uns sehr, sehr effektiv an Krishna bringen, wenn wir auf der zweiten Stufe chanten. Wir sind ja in unserem Japa-Seminar noch auf der ersten Stufe, wo wir uns heute über die Brutstätte unserer materiellen Illusionen befassen, nämlich unserem Ego, ganz kurz. Keine Ahnung. Wir werden, damit es angenehm ist, erstmal eine Videoeinspielung machen von einem sehr schönen Kloster. Anyways. Das ist also der zweite Punkt, jeden Tag zu chanten. Wie heißt es hier in dem Text? Krishna kann durch den Vorgang des Hörens, das war in einem anderen Buch, gesehen werden. Wir können am ehesten aufwachen zu unserer Beziehung, indem wir hören über Krishna. Immer wieder, immer wieder. Ich habe euch bestimmt schon mal erzählt, wie wir in Slowenien ein Interview hatten. Ich hatte ein Interview gegeben zu einem skeptischen Journalist und der Journalist war ganz, also ich hatte ein bisschen aufgedreht und da habe ich alles notiert und dann bin ich rausgegangen und wollte gerade mein Seminar geben. Da kam wieder die Skepsis zurück und da fragte einen meiner Gottbrüder, ja, aber wenn das alles so einfach ist mit der Gottesverwirklichung. Ich meine, jetzt mal auf den Punkt gebracht. Kann ich Krishna sehen, dann bin ich ja bereit, an ihn zu glauben. Ich hörte das gerade im Rausgehen. Die Tür war halb angesehen. Und dann habe ich gerufen, ganz laut. Und der also die Tür war so angelehnt, mit so einem Spalt. Ich konnte ihn nicht sehen, er konnte mich nicht sehen. Und ich habe einfach gerufen, hallo! Hallo! Und nochmal, hallo! Also richtig laut. Ich merkte, wie die aufhörten zu reden im anderen Raum. Und jetzt mal, wenn da immer einer rumhallot, was soll man denn? Das muss man sich jetzt wohl darum kümmern. Ich habe nur eine Frage, habe ich gesagt. Gibt es mich? Ja oder nein? Nichts dazwischen. Ja oder nein? Ja, ganz einfach, sagte ich. Du siehst mich jetzt nicht, aber meine Frage ist, gibt es mich trotzdem oder habe ich gar keine Existenz? Das ist eine blöde Frage, sagte der Journalist. Natürlich gibt es dich, wer immer du dahinter der Tür, du bist wahrscheinlich den, den ich gerade interviewt habe, wer du da bist. Ja, sagte ich, aber du kannst mich doch gar nicht sehen. Wieso gibt es mich? Ja, weil ich dich hören kann. Bin ich triumphierend vielleicht dann durch die Tür gegangen. Das war ja mein Punkt. Wir können Krishna noch nicht hören, aber wir können ihn, sorry, wir können Krishna nicht mehr, noch nicht sehen. Wir können ihn aber hören. Hare Krishna. Und die heiligen Schriften hören. Da kann was passieren. Da ist eine göttliche Präsenz plötzlich spürbar. Deswegen, der Punkt ist, versuch Krishna noch nicht zu sehen, das wird schwierig sein. Versuch dich zu qualifizieren, ja, und dann offenbart sich Krishna dir. Und diese Qualifikation kann stattfinden, indem wir hören über Krishna, denn durch das Hören wird unser Herz und unser Geist dahingehend geläutert, dass Krishna sich dann von selber zeigt und offenbart. Und setzt sich ins Herz nieder. Der nächste Punkt, den ich niedergeschrieben habe, mein vorletzter Punkt, und das gilt für Lesen in den Heiligen Schriften. Wir sollten das wirklich praktizieren in unserem Leben, besonders wenn wir jetzt wieder in die ausgekrampelten Routinepfade zurückgehen, also unser Leben, das ist ein bisschen überzeichnet dargestellt, unser gewohntes Leben zurückgehen. Wenn wir jeden Tag ein bisschen in den Schriften lesen, und sei es nur 3 Verse, 4 Verse oder auch sogar 5 revolutionäre Verräter. Besonders die Hare Krishna, die Bodhis sollten das machen, weil die lesen nicht. Oder lesen vielleicht andere Dinge. Nicht ganz wichtig. Die hören aus den heiligen Schriften täglich zu machen. Mhm. Und dann die Welt mit diesen Augen sehen. Und schließlich habe ich mir notiert, gibt es so eine machtvolle Natur von Gebeten. Ein Gebet, was mit großer Konzentration Bewusstsein ins Herz hineingelegt gebetet wird, kann sofort etwas auslösen im Leben. Wenn du jeden Tag betest, wird dein glückliches Schicksal im Galopp starten. Im Galopp. Nicht im Schleichschritt, sondern im Galopp. Jeden Tag Gebete darzubringen, sehr machtvoll. Gut. Damit bin ich an ein vorläufiges Ende gekommen. Ich möchte sehen, ob es noch einige Fragen gibt. Morgen werde ich meine Abschlussvorlesung geben. Seine Beziehung zu Krishna in schwierigen Zeiten etablieren, heißt diese Vorlesung morgen. Aber heute wollte ich jetzt einfach ein paar Mittel geben. Ich hoffe, dass euch diese Vorlesungsreihe etwas genützt hat. Die Sharanagati-Tape-Ministry hat mich gebeten, zu sagen, wenn ihr die Tapes haben möchtet, könnt ihr euch an Nadia wenden, die über Spielen macht, in ihrem eigenen Studio. Oder ich mit ihrem Tape-Recorder machen kann. Ja, wie soll ich mich ausdrücken? Habt ihr irgendwelche Fragen noch dazu? Habt ihr überhaupt mal nachgedacht über das Seminar? Was könnte eure Beziehung zu Krishna sein? Ich glaube, ganz natürlich ist das eine Frage, wenn man im Sommerlager ist. Rangini sagt, ich kann Krishna sehen. Ich schaue auf den Altar. Ja, so hat Prabhupada auch gesagt, wenn jemand fragt, kannst du nicht Krishna zeigen? Ich habe auf den Altar gezeigt. Es ist jedoch so, dass Krishna in seiner, dass Krishna in seiner Sturteinsform für unsere Mutter bedeckt sich noch nicht sicher ist. Auch wenn wir die Baby sehen, mag es sein, dass wir etwas sehen können, was unsere Augen sehen können. Wir können etwas von Krishna sehen. Wenn du Krishna wahrnimmst, kann die Liebe anders aussehen als ein dreidimensionaler Baby. Du wirst es anders empfinden. Es wird so überwältigend sein, dass du gar nicht mehr du könntest gar nicht mehr zum Kindergarten weitergehen und arbeiten. Das wäre nicht möglich. Du würdest nur noch über Liebe zu Gott sprechen und singen und tanzen. Und alle Symptome der Ekstase würden ständig manifestiert sein in dir. Aber das ist richtig. Wir haben darüber gesprochen. Krishna ist so barmherzig, dass er ja unsere Gottesblinden, dass er unsere gottesblinden Augen doch sichtbar wird in Form der Baby. Aber so meinte ich das. Verstehst du? Stell dir mal vor, wie wir das Gesicht haben. Ja. Dein Leben würde anders aussehen. Wetten? Also, wetten, dann wäre es nicht. Also, ja, wie sollen wir uns den Vedis gegenüber verhalten? Sollen wir vielleicht wie eine Brücke sehen, eine Hilfestellung Krishnas, die wir uns ihm nähern können? Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Der gleiche Deity, den wir jetzt auf bestimmte Art und Weise wahrnehmen, wird auf einer gereiften Stufe von uns ganz anders wahrgenommen. Es ist ungefähr so, unsere Wahrnehmung, lässt sich durch ein einfaches Beispiel geben. Stell dir mal vor, du würdest beim Essen ein Tuch, vielleicht ein doppelt getanes Tuch nehmen. Du würdest sicherlich etwas schmecken von der Zubereitung. Da würde so ein bisschen Geschmack durchgittern. Du würdest vielleicht einen Unterschied zwischen süß und salzig feststellen können. Die gleiche Zubereitung würdest du aber in ihrer Fülle, ganzen Fülle nehmen, wenn die Bedeckung weg ist. Das ist die gleiche Zubereitung, nur viel geschmacksintensiver, mehrere Nuancen würdest du wahrnehmen, die jetzt ausgefiltert werden von dem Tuch. Ne? So ist es mit unserer Wahrnehmung auch. Wir schauen und sehen etwas. Aber das ist im Vergleich kriegen wir schon ganz schön viel mit, wenn wir so ein Tuch über die Zunge stülpen. Dann ist es das beim Schwert. Ist es Schwert. Scheide. Wir kriegen schon ein bisschen mehr, aber was wir jetzt wahrnehmen mit unseren Sinnen von Krishna, ist so wenig, also wirklich wenig. Aber der gleiche Vedi, der gleiche heilige Name, der gleiche Dienst zu Krishna, den wir jetzt führen, wird auf der Stufe der Reife, des Urteilen Reife, eine ganz, ganz andere Wahrnehmung. Deswegen sagte Prabhupada, als er gefragt wurde, wie sieht Krishna aus, zeigt er auf dem Bild von Krishna und sagte, so sieht Krishna aus, aber wenn du ihn siehst, sieht er ganz anders aus. Ja. Also es ist nicht so, dass wir den Devi sozusagen, dass wir nur jetzt auf der Stufe Devi verehren und dann, weil es uns hilft, mit so eine Einlage im Fuß, ne, die mir bei meinem Plattfuß geholfen hat, weil jetzt, wo mein Plattfuß weg ist und ich einen normalen Fuß habe,
brauche ich die Einlage nicht mehr. Ne?
So nicht, also nicht so ein Hilfsmittel. In dem Sinne. Ja, ich habe Platz noch irgendwie gesagt. Ja, bitte. Jetzt, ja, gut. Is it important to pray loud? Es ist wichtig, laut zu beten. Internal, weil ich, wenn ich mit Krishna kommuniziere, es mir innerlich macht. Also Krishna hört dich so oder so, innerlich oder mit lauter Stimme. Es kommt, glaube ich, auch auf die Umstände drauf an, so vielen Menschen ist und dann losbetet, weil das so privat ist, was man dann betet. Da ist es sicherlich empfehlenswert, das leise zu machen. Also bei Gebeten, die du nachrezitierst, also von also Gebete von großen Acharyas oder sagen wir die Gebete Königin Kunti, die dir im Sanskrit vorlesen, ist es vielleicht ganz schön, es auch mal laut zu machen, weil man dann eben den zusätzlichen Nutzen der Klangschwingung hat. Aber also da habe ich nichts gehört, dass man laut. Kommt auf die Form der Gebete das an. Private Gebete oder persönlich verfasste Gebete werden wahrscheinlich leise, so innerlich vorgetragen. Und so Lobpreisungen, die dann auch in Richtung Gebete sind, werden sehr oft gesungen auch und laut vorgetragen. So würde ich sagen. Gut. Ja, bitte. Ja. Diese Frage bezieht sich auf diesen Satz in der Erläuterung. Vielmehr bleibt der Herr den Nichtgottgeweihten und den gleichgültigen Geweihten, die der Befriedigung ihrer Sinne dienen, durch Yoga Maya verborgen. Woher kommt diese Gleichgültigkeit? Gleichgültigkeit bedeutet immer eine Art Mangel an Interesse oder dass das Interesse woanders fixiert ist. Ich interessiere mich sehr für das, aber das andere, da bin ich jetzt nicht so dran interessiert. Sehr oft ist man gleichgültig Krishna gegenüber, wenn man dem materiellen Leben, wenn man das sehr wichtig nimmt. Das ist fast so wie eine Art Prozentualität. Je tiefer du in dein materielles Leben reingehst und richtig da was ausbaust und einrichtest und dich absorbierst und was aufbaust, dann wird dir das spirituelle Thema ein bisschen gleichgültig. Oder mehr. In dem Maße wird dir das gleichgültig. Ja. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit in der spirituellen Praxis heißt Unaufmerksamkeit. Zum Beispiel, wenn wir eine Vorlesung hören und uns ist das nicht so wichtig, dann sind wir sofort, schalten wir auf den Unaufmerksamkeitsgang. Oder wenn wir beim Chanten sind und es Krishna nicht so wichtig, schalten wir auf den Unaufmerksamkeitsgang. Aufmerksamkeit ist der Anfang von Liebe. Wenn wir Krishna was anderes lieben als Krishna, ist uns diese Aufmerksamkeit nicht vorhanden und wir sind dann so gleichgültig. Ich glaube, wir alle kennen das in unserem spirituellen Leben, dass wir manchmal ein bisschen gleichgültig sind und dann aber wieder mit großem Interesse dem Pfad Krishna-Bewusstsein folgen. Ich glaube, das ist so ein Ab und also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich manchmal ein bisschen so langsam ganz bin und dann merke, hallo, nanu, Nanu heißt jetzt, haben wir heute gelernt. Jetzt aber sollte man ein bisschen da sich ein bisschen mehr einsetzen. Ist leider so, dass wir, wenn solange wir Krishna noch nicht lieben und nicht Liebe zu Gott haben, ab und an in diese Gleichgültigkeit verfallen, diese Lethargie und so weiter. Was dann sehr hilft, ist, dass wir Gemeinschaft aufsuchen mit Devotees. Aber da ist gerade der Knackpunkt. Wenn wir gleichgültig werden, dann sind uns die Devotees ein bisschen, naja. Das ist nicht Nanu, also jetzt, das ist ganz gut, jetzt, sondern naja. Unser Herz wird dann so trübe, dass uns die Gemeinschaft mit Devotees einfach nicht zusetzt. Die Devotees da in ihrer Welt. Oh, ja, später mal. Jetzt nicht gerade. Ne? So, wenn wir merken, dass diese Gleichgültigkeit einsetzt, dann ist eigentlich das Mittel, die Gemeinschaft mit Devotees aufzusuchen. Da wird man so richtig schön wachgerüttelt und diese Gleichgültigkeit wird konfrontiert. Manchmal ist es so, wenn man nach einiger Zeit wieder die Devotees aufsucht, dann sagt man, das hat das ganze Jahr gemacht. Nur Comics gelesen und ins Fernsehen geschaut und ein bisschen Geld verdient und nicht gestritten und Liebeskummer erlebt. Ach, nein, ich muss mal wieder in die Gänge kommen. Hatte er es. Krishna schüttelt einen sehr oft auch hoch auf der Gleichgültigkeit. Vergesst das nie. Kenny Georg Tomala, selig sei sein Name, der hat den physischen Körper aufgegeben. Es war echt ein großer Devotee. Der hat in der letzten Phase seines Lebens so aufgeholt, der hat nur noch gechantet am Ende seines Lebens. Nur gechantet. Und über Krishna im Herzen meditiert. Ja, der war also erstaunlich. Und der war einmal in der Fernsehsendung und er wurde regelmäßig, weil bekannt war, dass das so ein intensiver Hare Krishna Devotee ist, wurde der jedes Mal, also unter, die haben immer das Thema so neutral wie möglich gewählt, die Interviewer. Was essen sie denn am liebsten und was ist ihre Lieblingsfarbe? Bevorzugen sie den Sakko gegenüber dem dreiteiligen Anzug oder also richtig solche, wo man also wirklich nicht predigen kann bei solchen Fragen. Also das haben sie sichergestellt. Und einmal war wieder so ein blödes Interview. Und dann, Georg hat das dann sich aber nicht machen. Also da war live und die Sendung würde genau um 6 Uhr enden. So 3 Minuten vor 6. Er hat alles dabei gehabt. Hat er die Revolte im Fernsehen gemacht. Er ist aufgestanden, hier das Kamera mal ein bisschen höher hier richten, ich muss jetzt was Wichtiges sagen. Also wenn es mir mal wirklich nicht gut geht, dann lese ich mit diesem Buch, die Bhagavad Gita, schwupp, hatte er sie draußen. und, das ist nicht alles. Ich habe geguckt, also ich habe noch 1,5 Minuten. Und dann ahnte dieses wahre Mantra. Ganz deutlich. Zack, hat er sein Liebe raus, seine Bietras, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Und dann, als er sein letztes Hare Rama, so Rama, Rama, Hare Hare zu Ende hat, zack, war die Sende zu Ende, Sendeschnitt. Der Interviewer hat sich auch nicht mehr verabschieden können. Nun, das war einmal ein super gleichgültiger Devotee, der also gerade, der saß so ein bisschen mit seinem, wie nennt sich das, Fernsehschalt, Einschalt, Fernsteuerung, danke, seine Fernsehfernsteuerung, saß so und kam auf diesen Kanal, hatte so ein Glas Wein, also Jim hieß der hier, selig sei sein Name, der hat auf den Körper schon aufgegeben, hatte das ein Glas Wein, der sah dann plötzlich, wie Georg da total aufdreht und Am Fernsehen ist das Wein zack auf den Schoß gekippt und dann das Weinglas auf dem Boden zerbrochen.
Super.
Also Krishna hat so an sich, einen so aus der Gleichgültigkeit immer mal wieder auszuschotten. Also viele Devotees haben das erzählt, die gehen dann zum Beispiel, Freunde Krishnas gehen dann mal auf nach Bangkok auf Urlaub und wollen sich dann auch mal so einen von diesen verbotenen Thai-Boxkämpfen angucken, wo einer denn nicht mehr aufsteht danach, nicht? Und machen wollen mal so und sehen dann plötzlich in der Boxarena irgendwas, was sie an Krishna erinnert und gehen dann raus aus diesem Schlachtfest für die Touristen. Und so. Also sehr viele Leute, ich habe viele Sachen da gehört von Devotees, die einfach die Krishna nicht so weggehen lässt. Hare Krishna, das ist ein Glück. Glorreich ist der Meister, der seinen Meister nicht der seinen Diener nicht abziehen lässt, also weglaufen lässt. Glorreich ist der Meister, der das tut. Gut. Dann haben wir jetzt ein natürliches Ende erreicht. Ich danke euch vielmals. Wir werden jetzt ein Krishna Chandra